einiges sagen in 1. Könige. Das ist nicht mein Bibeltext. Ich werde noch auf die Frage nach der Wahrheit aus Johannes 18 zu sprechen kommen. Aber in 1. Könige, da möchte ich kurz vorwegnehmen, sagt eine Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Wisst ihr so rein auswendig, was da abgelaufen ist? Die Geschichte ist, dass diese Frau, das ist eine Frau, wo Elia häufig zu Gast war. Sie hatte ihm ein Gastzimmer bereitet, also, und es war eine ausländische Frau außerhalb von Israel, und sie hat dann ein Zimmer gemacht für Elia, als sie merkte, dass er häufiger vorbeikam. Und dann hat Elia gefragt: Was können wir dann für dich tun? Und dann sagte sie, sie bräuche nichts, aber ein Knecht Elias meinte: Was fehlt dieser Frau? Sie hat noch kein Kind, obschon sie schon recht alt war. Elia sagt dann: Übers Jahr wirst du ein Kind bekommen. Und siehe da, es geschieht. Und dann ist das Kind einige Jahre alt, es läuft heraus, wird krank, schwer krank, sterbenskrank, es stirbt. Dann ist die Frau fix und fertig, geht dann zu dem Propheten, er ist dann nicht bei ihr, sondern an einem anderen Ort auf dem Berg. Elia kommt eben dann mit ihr, als sie ihn drängt, und dann legt also Elia sich auf dieses Kind, und das Kind kommt tatsächlich wieder zum Leben. Nun, und dann sagt eben diese Frau: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Und ich will diesen Vers jetzt einfach vorwegnehmen, weil Elia als Prophet des Herrn hat ja immer das Wort Gottes geredet, hat in dem Sinne immer die Wahrheit geredet. Nur ob die Wahrheit erkannt wird, das ist noch ein zweites. Das heißt, die Wahrheit muss sich in allen Seiten auch ein Stück weit bestätigen. Und es muss klar sein, an allen Seiten, dass das, was der Prophet hier in diesem Fall sagt, auch sich bewahrheitet. Kennt ihr das Wort, oder? Kennt ihr das? Bewahrheiten. Also Wahrheit muss sich auch bewahrheiten. Es muss irgendwie zum Tragen kommen. Es muss irgendwie Sinn machen. Es muss irgendwie auch wirksam sein und bestätigen, dass es auch so ist und dass das nicht nur theoretisch gesehen Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wissen wir, dass es Wahrheit ist. Aber ich weiß nicht, wie häufig es bei euch wirklich bewahrheitet. Habt ihr Erfahrungen, wo das Wort Gottes sich bewahrheitet? Das ist eine Frage, jetzt dürft ihr antworten, ja? Das ist eine ernste Frage. Also, ihr dürft auch Nein sagen. Aber ich sage euch dann zurück: Gut ist es nicht. Ist eigentlich schade. Und wenn ihr nicht wisst, ob es so ist, ist es auch schade. Denn ich denke, es würde euch helfen, wenn es wissen würde, dass vielleicht ein Wort Gottes, was Wahrheit ist, sich in euer Leben bewahrheitet, dass es Sinn macht, dass es zutrifft, dass es genau das ausrichtet, was das Wort auch ausrichten will. Und wenn das irgendwie ausbleibt, wenn da, ja, ich sage mal so, keine Zeugnisse darüber sind, dann wird es karg. Und ihr könnt euch hier hinsetzen und wiederum eine Botschaft der Wahrheit hören. Aber die Erfahrung bleibt immer weg oder gerät sogar noch weiter weg, wenn nichts davon sich in der Realität eures Lebens umsetzt. Das ist eine ganz üble Sache. Dann ist es fast besser, etwas weniger zu hören von der Wahrheit und mehr Zeit daran zu verwenden, dass das Wort sich bewahrheitet. Wenigstens 1, 2, 3 Worte. Kommt das bei euch an? Wie, auf welche Grundlage sage ich das? Sage ich das auch auf Grundlage des Wortes Gottes? Ich sage euch nicht, ihr bleibt weg, ja? Also, ich sage euch nicht, bleibt weg, aber es ist fast so, wenn nichts sich bewahrheitet, dass ihr die Zeit, die ihr hier sitzt, vielleicht investieren würdet, darin, es ja darum zu flehen, darum zu beten und danach zu, ja, darum zu ringen, dass es sich bewahrheiten würde. Dass ich 1 oder 2 Worte, was auch immer, welche Worte es auch sind, der Wahrheit, sich wirklich in euer Leben ereignen würden. Ja, Jesus sagt über einen Menschen, der das Wort hört, aber nicht tut, wie gleicht er sich? Kennt ihr das Gleichnis? Ja? Sag mal. Genau. Und was ist das Bild, was Jesus da uns vormalt? Nein, ein Haus. Ein Haus, was auf Sand gebaut ist. Und wenn es dann Sturzregen kommt, na, dann geht das in das Fundament, was kein Fundament ist, nur Sand, und dann wird es Treibsand und das Haus stürzt ein. Und jemand, der hört und tut, ist jemand wie, also das Gleichnis ist dann ein Haus, was auf dem Felsen gebaut ist. Er hat wirklich ein festes Fundament, das Fundament steht, und wenn dann Sturzregen, Wind, Sturm und so weiter kommt, dann bleibt das Haus stabil. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das Wort in der Tat umgesetzt wird, sich in dem Sinne bewahrheitet, dass es etwas macht, dass es aus uns heraus oder für uns auch wirklich Realität wird und nicht nur ein theoretisches Wort. Und so kann man noch so viel Wahrheit in sich aufnehmen, aber wenn es nicht in unser Leben sich umsetzt, dann macht das keinen Sinn. Und das ist eine ganz üble Geschichte. Dann wird auch von uns nichts ausgehen. Dann sind wir auch nicht unbedingt Missionaris. Wir werden eher träge. Weil genau das, wenn es sich bewahrheitet, begeistert uns. Begeistern, das Wort hat ja auch mit Geist, mit Heiligem Geist zu tun. Dann wird der Glaube lebendig. Und das will nur so aus uns heraus. Und dann ist es gar nicht mehr schwer, Zeugnis abzugeben. Dann ist es wie, wenn wir es nicht anders können. Weil es so in uns drängt und die Menschen merken, also der oder die hat etwas, was könnte es sein? Und dann kommen sie mit Fragen. Kommt aber auf einmal jemand und sagt, wie kann ich dann gerettet werden? Und da habt ihr überhaupt nichts dafür getan. Weil irgendetwas sich abläuft, also was abzeichnet, was ereignet, was sich bewahrheitet. Habt ihr das verstanden? Ich meine, eigentlich wird das eigentlich die wichtigste Botschaft für heute Abend. Ich kann ja jetzt noch sehr viel über die Wahrheit sagen, aber wenn wir das nicht verstehen und versuchen umzusetzen, ich denke, es lohnt sich zu wenig, hier Stunden rumzusitzen und zuzuhören, und wenn sich dann nichts bewahrheitet, dann kommt nichts ins Laufen, dann ist es kein lebendiger Glaube, dann geht nichts weiter. Und das wäre eine ganz furchtbare Situation. Nun, diese Frage nach der Wahrheit wird auch wohl von Pilatus gestellt. Ich sage, mir bekümmert das sehr, ja. Also wenn ich jetzt euch jetzt so sehe, denke, oh wei, habe ich jetzt zu viel gesagt? Ich weiß nicht, ja. Aber ich sage mal so, manchmal habe ich das Gefühl hier, da sind ein paar Leute und die meinen es ernst, sie wollen auch wirklich das Wort hören und so weiter. Aber dann denke ich manchmal, was geschieht damit? Was tut das mit uns? Da ist vielleicht auch, ja, zu wenig Gelegenheit, dass das sich äußert. Aber es ist auch, ich sagte jetzt, Wahrheit vom Gefühl her, wir sind hier zusammen. Ich würde sagen, das ist eine Größe, wo wir Hauskreis machen würden, wo wir einfach miteinander ins Gespräch kämen. Und da kommt mehr dabei heraus, denke ich, das ist mein Empfinden, als wenn ich euch hier voll quatsche. Und ihr am Ende nur noch müde seid und sagt, oh, das war eine nette Botschaft, aber am Ende hoffentlich noch Zeit für Kaffee und noch ein bisschen quatschen. Das war es dann eigentlich besser, als hier zu sitzen. Also. Das ist doch die Realität. Ja? Also ich werde nicht lang machen, wir werden noch Zeit zum Kaffee trinken haben. Aber wir müssen das mal so sehen. Ich war vor 2 Wochen in der Schweiz in einer Gemeinde, die hatten einen riesen Saal. Also noch 4-5 Mal so groß wie diesen. Auch hoch bis zum geht nicht mehr. Eine große Gemeinde. Und dann haben sie auch eingeladen, 4 Gemeinden zusammen. Ich dachte, naja, 400-500 Leute sollten doch zusammenkommen. War da ein mieses Kreislein von 50 Leuten. In diesem Saal war das echt mies. Also das war sowas von daneben. Also ich habe mich so deplatziert gefühlt. Ich dachte, dann hätten wir doch in den Nebenraum gehen, dann wäre wenigstens ein bisschen Atmosphäre da gewesen, dann ist es angebracht, dann ist es in Ordnung. Nächsten Tag haben wir ein Seminar, waren 15 Leute da. Aber da hatten wir einen kleinen Raum und einen Kreis und da war es angebracht und das war in Ordnung. Also man muss irgendwie in Ordnung oder man muss sich fragen, wo steckt man oder wo ist dann die Wahrheit? Wo ist dann Realität? Wo finden wir etwas, was angebracht ist, angemessen? Soll ich weitermachen? Ja? Oder wollen wir schon Kaffee trinken? Wir haben es noch nie verdient, oder? Also, wir müssen noch ein bisschen weiter, okay. Also, diese Frage nach der Wahrheit, Johannes Kapitel 18, also liest mal mit, also ich habe es nicht abgeleuchtet, aber ich lese es jetzt, ab Vers 36. Hier wird diese Frage nach der Wahrheit gestellt. Jesus antwortete dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Nun, man kann viele Dinge hineindenken, wie Pilatus diese Frage gestellt hat, was ist Wahrheit? Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er sich überhaupt keine Zeit nimmt, diese Frage noch auch auf eine Antwort zu warten. Er geht sofort zum Alltagsgeschäft über, er ist ja da, an dieser Stelle Jesus zu richten. Und fragt hier an dem, der ja einmal gesagt hat, ich bin die Wahrheit, was ist Wahrheit? Nun, da gibt es anderen, so wie der Dalai Lama, der sagt, ich glaube zutiefst an die Kraft der Wahrheit. Ja, Kraft geht von ihm aus. Und Wahrheit steht in dem Sinne hinter Kraft. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Diese Stelle kennen wir wahrscheinlich alle und die zitieren wir auch häufig. Vielleicht manchmal zu schnell. Der Dalai Lama hat einmal gesagt, im Buddhismus gibt es sogar Lehrmeinungen, denen zufolge die gleichzeitige Existenz verschiedener absoluter Wahrheiten möglich sei. Ist das möglich? Ist ein Widerspruch in sich. Absolute Wahrheit würde bedeuten, dass alles, was da gegenübersteht, relativ ist. Absolut steht über allem. Und daran misst sich alles andere. Und daran relativiert sich auch alles andere. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 8, Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Nun, ich möchte zu diesem Thema Wahrheit oder zu dieser Frage drei Ebenen nachgehen. Und diese drei Ebenen könnte man mit drei Wörtern bezeichnen: Moral und dann Realität und Wirksamkeit. Denken wir mal mit Moral: wenn etwas Lüge oder Wahrheit ist, ist es moralisch eben in Ordnung. Wenn es Wahrheit ist, wenn es Lüge ist, ist es nicht in Ordnung. Ist gemäß dem Gesetz praktisch Sünde. Nun, die zweite Ebene ist, ob Wahrheit sich auf Realität bezieht. Das heißt, wenn wir nach der Wahrheit fragen, bezogen auf ein Ereignis, dann wollen wir herausfinden, was wirklich geschehen ist, nicht was gefühlt gesehen geschehen ist. Zum Beispiel, wenn zwei Leute aufeinander gefahren sind, einen Unfall gebaut, und sie sind sich nicht einig, der eine hat das Gefühl, ich war recht, der andere hat das Gefühl, der andere war recht, also ich war recht. Und dann kommt hier im Westen ja noch die Polizei und versucht herauszufinden, was ist wirklich geschehen. Und dann wird die Polizei wird dann praktisch feststellen, also wer schuld ist. Das heißt, es ist wirklich wichtig, hier noch, dass man die Realität auf den Grund versucht zu gehen. Sie nehmen es auf, ja. Nein, aber Sie
wir haben drei Beichte.
Ja?
Also im Staat. Und die Judikative, die hat nur mal der Richter.
Ja.
Die Polizei kann aufnehmen, die kann ihre Meinung dazu sagen, nicht mehr und nicht weniger.
Nein, aber die Polizei wird schon hingehen und sagen, hier steht ein Vorfahrtsschild und da ist es so. Und dann, wenn nötig, wird er sogar noch mit Messgeräten messen, wie oder wer am ersten gefahren ist. Also das stellt er einfach fest. Deswegen versucht die Polizei herauszufinden, was ist wirklich geschehen. Richtig. Also was dann natürlich jetzt letztendlich bei rauskommt. Ja, die wird sich wahrscheinlich auf diesen Bericht von der Polizei begründen. Nein, aber hast du es auch verstanden? Also, ja, gut. Ich bin da nicht darin zu Hause, also ich bin nicht bei der Polizei gewesen, aber ich meine, dass sie das noch versuchen, herauszufinden, was wirklich geschehen ist.
Ich darf aber nicht sagen, du hast Schuld oder du hast Schuld.
Aber wir haben es beispielsweise
verstanden.
Ja.
Das darfst du nicht, deswegen, das wollte ich dir nur sagen.
Nein, okay, was Schuld angeht. Also, aber sie versuchen herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Das wollte ich sagen. Und das beschreiben sie. Ja, also ich habe auch einen Auffahrunfall gehabt und dann war ich schuld. Ich hatte auch das Gefühl, ich war schuld. Aber sie haben mir oben drauf noch ein Knöllchen gegeben. Ja? Also haben sie schon gesagt, dass ich schuldig war. Ich hatte schon mein Auto total Schaden gefahren. Also das war schon doppelt gemumpft. Ja, also aber in den meisten Ländern ist das eher nicht so. Also als wir in Indien mal fuhren und einen Taxichauffeur fragten, was geschieht, wenn irgendwo ein Auffahrunfall geschieht, dann hat er gesagt, also nun, in manchen Gegenden, da gibt es wohl Regeln, aber hauptsächlich gilt Faustrecht. Faustrecht. Und das ist in den meisten Ländern dieser Welt so, ja? Faustrecht. Wer am stärksten ist, der hat Recht. Der hat die Wahrheit. Der andere muss eben bezahlen. Nun, wenn wir Moral so nochmal prüfen, dann können wir sagen, es gibt Gebote in verschiedenen Richtungen. Es gibt hier auch Gebote und Richtlinien. Und wir können sagen, es gibt Maßstäbe äußerlich, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Wenn wir nun diese Frage nach Moral stellen, zum Beispiel im Buddhismus, ich möchte das mal da gegenüberstellen, um mal ein krasses Gegenteil zu hören von dem, wie wir letztendlich noch gestützt auf christliche Werte eigentlich hier stehen. Buddhismus hat auch Gebote wie nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht Ehe zu brechen, nicht zu lügen. Interessant, ja? Finden wir auch in den 10 Geboten. Und dann keine berauschenden Mittel einzunehmen, typisch da vor Fernosten. Aber auf jeden Fall, diese ersten 4 sind genau wie die 10 Gebote. Aber wir müssen wissen, wie Buddhisten mit den Geboten umgehen. Zum Beispiel der Dalai Lama, der sagt einmal, belügen Sie niemals irgendjemanden. Da sagt er das Gebot. Und dann sofort danach die Relativierung, es sei denn, sie können anderen durch Lügen sehr viel helfen. Also das ist ja auch allgemein so, dass es vielleicht nicht überall genau angebracht ist, die Wahrheit so, die Leute einfach vom Kopf zu knallen, das ist ja auch so. Aber ich habe das jetzt mal rausgehoben, um zu zeigen, wie Buddhisten generell mit den Geboten umgehen. Warum? Weil sie zwar ein Gesetz haben, aber sie haben keinen Gesetzgeber. Sie haben keinen äußeren Maßstab, ob das Gesetz gehalten wird oder nicht. Wir haben das. Gott hat die Gebote gegeben. Wenn wir auch meinen, damit mauscheln zu können, dann können wir letztendlich vor Gott damit nicht mauscheln. Der wird uns ganz klar eines Tages vor Augen stellen, was wir getan haben. Und da ist kein Entkommen mehr. Wir wissen um diesen Maßstab. Und deswegen gehen wir mit den Geboten auch, wenn es gut ist, klarer um. Und versuchen, so gut es geht, nach den Geboten, moralisch gesehen, in Ordnung zu handeln. Aber wie gesagt, bei den Buddhisten ist das anders, weil letztlich jeder sein eigener Maßstab ist. Das zeigt sich auch im Buddhismus, wenn man das eine Weile verfolgt, dass man alle Gebote, auch zum Beispiel zu töten oder Ehe zu brechen, geradezu in bestimmten Umstand anders ausüben kann und dann ist es eine gute Tat, zu töten oder Ehe zu brechen. Ja, das kann sich krass ändern. Nun, wenn wir das Thema Lüge mal auf den Punkt gehen und uns fragen, was ist dann Quelle aller Lüge, was meint ihr? Was ist die Grundlage der Lüge in der Bibel? Was? Ja, da geht es dann hin, aber es geht noch eine Stufe vielleicht früher. Ja, das ist der Satan. Und was würde der Satan am liebsten bewirken? Dass wir uns über Gott, dass wir selbst Gott sein. Das sind seine Angebote. Da kommen wir drauf. Aber wo würde er den größten Sieg überhaupt haben? Wenn er da steht und er möchte sich angebetet haben? Genau. Na, wenn er so weit kommen kann, dass Menschen glauben, es gibt gar keinen Gott, dann gibt es diesen äußeren Maßstab ja auch nicht mehr. Dann gibt es auch keine Grundlage von unserer Existenz. Den Schöpfer ist nicht da, dann auch keine Schöpfung, kein Geschöpf. Da gibt es nichts mehr. Keine Grundlage, wir fallen bodenlos. Das ist eine furchtbare Situation. Aber der Satan möchte uns genau dahin bringen, zu dieser Aussage, es gibt keinen Gott. Der Gottlose denkt hochnäsig, Psalm 10, Vers 4, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Nun, der Richard Dawkins hat in seinem Buch Der Gotteswahn genau diese Stellung eingenommen. Das wird ja dann und wann auch bezeugt, auch immer krasser. Hier auf ein Auto, ein Fisch mit Darwin drin, als Zeugnis dafür, dass man nicht an den Schöpfer, sondern an Evolution als Quelle der Dinge glaubt. Und dann kommt eben die Aussage, Martina, also sollte Gott gesagt haben. Da wurde Gottes Wort in Frage gestellt. Und das ist dann, man könnte sagen, eine zweite Sache, wo ja, wir Christen eventuell gefährdet wären. Oder wo Eva ansprechbar war. Die Schlange Eva gesagt hätte, ja, du glaubst doch nicht, dass es einen Gott gibt, dann hätte Eva gesagt, du spinnst. weil wir reden mit Gott. Wir wandeln mit ihm im Paradies. Also sie haben Gemeinschaft mit Gott gehabt. Aber Gottes Wort in Frage stellen, und das ist für Christen auch eine Ebene. Und das sehen wir, dass es krass geschieht jetzt unter uns. Nun, wo oder wie können wir in unserer Gesellschaft schon feststellen, diese Frage, dass Gottes Wort in Frage gestellt wird? Habt ihr da ein Beispiel? Wie wird Gottes Wort schon in der Gesellschaft oder auch in den Gemeinden in Frage gestellt? Na, außer der Tatsache, dass natürlich das Wort Gottes ja auch relativiert wird und in der liberalen Theologie wird ja kaum mehr geglaubt, dass all die Wunder geschehen sind und so weiter. Das ist ja eine Sache. Aber wie wird nun das Wort Gottes in Frage gestellt?
Ob es noch zeitgemäß ist.
Ja, das ist die Frage über das Wort Gottes. Aber auch die Aussagen des Wortes Gottes. Wir können die leicht verdrehen. Auch wir Christen. Wenn wir zum Beispiel Gottes Wort über Sünde hören, ist das manchmal krass. Und wir gebrauchen da andere Wörter, zum Beispiel. Ja, was zum Beispiel? Nenn mal eins. Ja, ja, das ich nenne mal eine, um ein bisschen euch auf die Sprünge zu haben. Wir sagen zum Beispiel Erotik statt Pornografie. Das Wort Gottes sagt zu dieser Sache Pornografie. Wir nennen es Erotik. Also die Gesellschaft. Ja? Aber schon in dieser Bedeutung des Wortes wird die Sache verschönigt. Die Sache ja einfach angenehmer oder gerade wie ein Bedürfnis dargestellt und gar nicht mehr wie Sünde. Pornografie ist viel härter, ist viel klarer, ja? Obwohl auch anderen, die natürlich sehr krass drauf sind, die sagen auch klar, ich liebe Pornografie oder sowas. Das ist ja auch keine Frage. Aber in der Gemeinde oder unter uns, wenn oben drauf steht Erotik, ja so ein bisschen leicht. Erotisch ist ja ein Bedürfnis. Und was können wir noch mehr für solche Verdrehungen bringen? In der Sprache. Wellness, ja? Stadt? Was würde Gott dazu sagen? Hä? Ich habe es nicht gehört. Esoterik, ja. Mhm.
Kommt drauf an, man kann sie auch zu Hause in die Badewanne legen.
Genau.
Wenn wir es betreiben, dann ist es noch keine Esoterik.
Genau. Ja, Wellness, also statt Faulschwanzen oder was. Ja gut, also man kann natürlich, es geht natürlich um die Art und Weise, wie man es ausübt. Aber es kann ja schon auch zu einer Sucht werden, also wenn es nur noch um solchen Entspannungsdingen geht. Also ich habe so mal beim Namen Seitensprung statt Hurerei oder weinselig statt betrunken. Sparsam statt geizig. Spiritualität statt Götzendienst. Nein, das sind jetzt einfache Dinge, aber man könnte noch viel mehr solche Dinge finden. Es wird so vieles auf den Kopf gestellt. Das Böse wird gut geheißen. Wenn man in der Gesellschaft schaut, Hexer, Zauberer, die werden niedlich dargestellt. Der Teufel, ja, ist auch ein ganz lieber Bursche. Also es gibt ja liebe Teufelchen jetzt. Also es wird so viel auf den Kopf gestellt. Ne? Der Teufel ist nicht mehr der Teufel, so wie er ist in all seiner Bosheit. Ja? Es ist so viel Verniedlichung da. Und das ist eine Riesengefahr. Da wird einfach die Krassheit des Wortes Gottes, auch die Klarheit des Wortes Gottes einfach zerbrochen. Und wir leben in dieser Zeit. Also und jetzt gibt es Worte, also ich würde jetzt manche Worte, die jetzt die heutigen Jugendlichen in den Mund nehmen, auch die christlichen, die würde ich nicht so nennen, weil für mich das ein furchtbare Worte sind. Ja? Das ist gesellschaftlich so ein Trend, es wird ja immer krasser, die Aussagen. Aber biblisch gesehen sind diese Worte auch sehr, sehr böse. Nun, dann kommt eben die dritte Ebene, also sollte Gott gesagt haben. Und dann solche Aussagen wie, ihr werdet sein wie Gott. Oder man könnte sagen, diesen ganzen Ratteplan, wie die Schlange vorgeht, also ist einfach krass. Die Schlange sagt zum Beispiel, keineswegs werdet ihr sterben. Warum ist das eine Lüge? Das ist ein Anfang, in Genesis 3, Vers 4. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte ein bisschen in Erinnerung habt. Warum ist diese Aussage eine Lüge? Genau. Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, dann müsst ihr sterben. Und dann sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Ja? Es ist eine pure Lüge. Also, oder man könnte sagen, es ist Wort gegen Wort. Einer der beiden kann nur wahr sein. Die beiden können nicht wahr sein. Nun, wenn wir das Wort keineswegs werdet ihr sterben als Aussage der Schlange, und die Schlange verführte ja Eva. Wenn wir dieses Wort nun ernst nehmen, und wir lesen im Neuen Testament, dass heute die Verführung, das lesen wir in 2. Korinther 11, Vers 2, Vers 3, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden. Von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, wenn das war, wie die Schlange Eva verführte, eine dieser Aussagen war, keineswegs werdet ihr sterben. Auf welcher Ebene kann das uns treffen? Sind auch wir angesprochen? Ich sage nochmals auf Grundlage 2. Korinther 11, Vers 3. Lies den Vers mal nach. 2. Korinther 11, Vers 3. Dass ihr wisst, dass ich, was ich sage jetzt hier, ich begründe aus dem Wort Gottes. Wer liest mal laut?
Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird.
Und wen sagt Paulus diesen Satz oder schreibt? Der Gemeinde. Das heißt an Christen, ja? Das heißt, wenn das eine Realität ist, wie die Schlange Eva führte mit ihrer List, das an die Gemeinde geschrieben, dann muss diese Aussage auch uns betreffen. Also wie betrifft nun zum Beispiel diese Aussage uns? Wie könnte diese Aussage uns betreffen? Das ist wahr. Aber wie mit dem Sterben im Zusammenhang? Keineswegs werde ich sterben.
Da fängt es doch an. Ja. Die Öllehre, dass du hergehst heute und sagst, die ganzen Gemeinden, man stellt sich ja mittlerweile hin und sagt, alles ist von Gott. Gott kann vielfältig sein. Das ist ja der große Trend, dass man alle Religionen unter einen Hut bringen will. Oder zumindest so darstellt man hin.
Ja. Genau, aber bezogen jetzt eben auf diese Aussage, das ist die Aussage zum Beispiel, ihr werdet sein wie Gott, da kommen wir noch drauf, ja, ihr werdet sein wie Gott. Aber keineswegs werdet ihr sterben. Warum, was, wie kann das uns gefährden?
Ja, jeder will jung bleiben.
Jeder will jung bleiben. Oder was unsere Gedanken angeht, ich weiß nicht, wie häufig ihr am Tag am Sterben denkt. Hä? Nicht jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Du hast Grabsteine. Du hast einen guten Beruf. Also. Das ist ein biblischer Beruf. Aber seien wir realistisch. Ja? Also in unser Leben, in unser Denken, gehen wir einfach so rein automatisch davon aus, wie wenn wir immer so weiterleben. Ja? Wir gehen so unseren Trott und wir denken kaum daran, ja, also das älter werden, das geht langsam und so weiter. Und wir denken nur so, wir bleiben immer so in etwa auf diesem Stand. Und werden wir mal ein bisschen krank, aber wir werden wieder besser und dann. Also zum Beispiel sagt Mose im Psalm 90, Vers 12, was hätte er da? Genau. Lehrt uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja? Lehrt uns zu bedenken. Mose hat schon erkannt, dass wir nicht automatisch daran denken, dass wir sterben müssen. Und das ist eine Sache, die uns unklug hält. So, das Wort Gottes. Das heißt, die Tatsache ist, wir werden schon versucht, wenn wir, man könnte sagen, zu wenig an den Tod denken. Nicht, dass wir immer zu Tode betrübt rumlaufen müssen. Ja, das ist eine andere Ebene. Aber die Realität des Todes, das heißt, das Leben ist endlich, macht, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden und nicht zu viel Wellness machen. Ja? Auch nicht zu wenig. Aber dass wir versuchen, im Rahmen zu bleiben und den Weg gut zu gehen und unsere Zeit einfach auszukaufen. Nun, das ist eine wichtige Ebene. Man könnte sagen, leben wie wenn es immer so weitergeht. Da sind wir schon gefragt. Ja, nun, wenn ich jetzt in unserem Rahmen darüber lehre, dann sage ich auch immer, was die Esoterik dazu sagt. Das wäre zum Beispiel die Lehre der Reinkarnation. Nun, zweite Aussage, eure Augen werden aufgetan werden. Was hat die Schlange damit gemeint? Hat sie gemeint, dass Evas Augen verklebt waren? Oder dass sie eine Brille brauchte? Richtig. Genau. Und warum macht es keinen Sinn, zu sagen, ihre Augen waren verklebt oder sie braucht eine Brille? Ja. Und warum macht das keinen Sinn? Sag mal. Ja. Genau. Gott sagt am Ende der Schöpfung, er hat den Menschen gemacht und siehe, es ist sehr gut. Das heißt, Eva hat keinen Mangel gehabt. Und Eva braucht auch keine Brille. Sie konnte sehr gut sehen. Also das hat nur Sinn, wenn es auf diese Ebene, auf geistige Ebene betrachtet wird. Eure Augen werden aufgetan werden für Dinge, Erkenntnisse, die euch ja wirklich... Ja, und dann lesen wir am Ende, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also was war mit diesem Baum los? Lies den Vers nochmal. 1. Mose 3, Vers 6.
Der Baum war begehrenswert.
Ja, wozu? Ja, mehr. Aber wer liest mal den Vers? Lies mal.
Einsicht zu geben.
Genau.
Er war eine Lust für die Augen und der Baum war begehrenswert, Einsicht zu geben.
Der Baum war begehrenswert, Einsicht zu geben. Oder wie sagt es Luther? Also ist egal. Klug machte, ja. Also ein Baum, die Einsicht gibt, die eine Erkenntnis gibt, die klug macht. Kann ein Baum solches? Also. Vielleicht, wenn es ein Drogenbaum ist, ja? Also muss irgendwie ein verschobenes Sicht bewirken, ja? Was auch immer da abläuft, aber es ist ein verschobenes Sicht. Also wenn wir einfach mal schauen, wo es uns an Erkenntnis reingeht, also Erkenntnis oder Einsicht oder Klugheit. Nun, wir lesen 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1, zweiter Teil. Wer liest das mal? Ich fordere euch heraus, dass ihr ein bisschen mitblättert. Aber ich habe diesen Vers einfach mal ganz spontan dazu aufgefallen, also weil es hier um zwei Ebenen geht. 1. Korinther 8, Vers 1. Zweiter Teil. Aber wir können den ersten Teil dazu lesen, zu wissen, was ist da den Kontext. Ja, wir liest mal. Holger?
Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut.
Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Nun, hier sehen wir die beiden Dinge, die nebeneinander gestellt werden. Ja, nochmals gesagt, wir betrachten nun diesen Vers neutestamentlich. Wir betrachten auch, weil diesen Vers wichtig ist, weil Paulus gesagt hat an der Gemeinde in Korinth, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden. Das heißt, hier sind wir angesprochen und wir können uns fragen, wie sind wir hier gefährdet? Deswegen mache ich schon weitere Gedanken. Man kann ja vieles dazu sagen, aber wir sind gefährdet, so sagt Paulus, dass wir auf Erkenntnis aus sind, meinen, etwas erkannt zu haben, oder auch sagen, jetzt habe ich in etwas die Wahrheit entdeckt und dann tue ich diese Wahrheit allen sagen und wenn anderen das nicht glauben, dann sind sie nicht rechtgläubig oder dann haben sie eine falsche Lehre oder was auch immer. Ich kann mit dieser Erkenntnis ganz schön hochmütig werden. Das bläht auf, wenn die Erkenntnis das Wichtigste ist. Und das ist ja, Holger liest nochmal Vers 2. 1. Korinther 8, Vers 2.
Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.
Ja.
Er ist von ihm erkannt.
Genau. Wunderbare Aussage. Ja, also wunderbar. Also Paulus sagt, es geht ja nicht darum, dass wir gar nichts erkennen. Aber es geht darum, dass wir auf eine richtige Art und Weise erkennen. Auf eine sehr demütige Art und Weise. Auf eine Art und Weise, wo die Liebe höher steht als die Erkenntnis. Und wo ich in der Liebe danach suche und danach ringe, dass etwas rüberkommt. Dass wenn ich auch eine Erkenntnis habe, die alle wissen müssen, dass ich nicht damit hofiere und sage, ich hab's und bin ganz stolz auf diese Ebene, sondern dass ich mich versuche, auf die anderen, die diese Erkenntnis noch nicht nachvollziehen können, zu begeben und sage, okay, lass uns miteinander darüber reden und schauen, ob du das, was ich verstanden habe, auch verstehen kannst. Und wir gehen so lange weiter, bis ich merke, du hast es auch verstanden. Oder es kann auch sein, dass dieser andere eine bessere Erkenntnis hat. Ich kann mich auch belehren lassen. Wunderbar. Aber das geht ja nur, wenn die Liebe das Höchste ist, wenn die Beziehung das Höchste ist. Und Erkenntnis, wenn es nur um Wissen geht, bläht auf, macht einsam, lässt mich allein auf einem hohen Posten stehen und wenn ich von einem hohen Ross nicht runterkomme, dann kommt nichts rüber, entsteht keine Beziehung, weder zu Gott noch zu den Menschen, denn ich meine, auf dieser Erkenntnisebene schon in Ordnung zu sein. Nun, folgende Aussage vielleicht dann, die Aussage der Schlange, ihr werdet sein wie Gott, ist natürlich sehr, sehr klar. Was können wir dazu sagen? Wie wären wir hier angesprochen? Wir Christen? Das hoffe ich doch nicht.
Naja, also ich will nicht unbedingt Gott sein, aber man hat das Verlangen, einfach auch irgendwie sich geehrt zu werden oder
genau.
Bedeutungsvoll zu sein.
Richtig, genau. Vielleicht eher in dem Sinne, dass man sich selbst im Mittelpunkt stellt. Ja? Und sich selbst anstelle Gottes dass man sich selbst als anbetungswürdig einschätzt, ganz versteckt natürlich. Und weh, wenn ich für meine Dienste keine Anerkennung bekomme, dann sorge ich da schon dafür. Oder es geht mir darum, dass ich strahle, gut dastehe. Welche Art und Weise denn auch? Oder auch das Fundament meines Glaubens, wenn es auf mich gebaut ist, auf Erkenntnis, wie wir es vorhaben, auf die Annahme, wir werden immer so weitermachen und wir werden immer gut drauf sein. Es ist eine ganz heikle Sache. Nun, das Ich ist zentral und viele Bücher sprechen das Ich an und meinen eben, zuerst im Mittelpunkt zu stellen, dass wir von Gott geliebt sind, wir sind einzigartig und herauszustellen, wie sehr Gott uns liebt, bevor wir erkannt haben, dass wir Sünder sind. Ja? Wir zäunen das Pferd von falscher Seite auf. Und da geht es häufig daneben. Und es ist ja alles wahr. Ja? Gott liebt uns. Wir sind einzigartig. Das ist alles wahr. Aber wenn es in der richtigen oder falschen Reihenfolge praktiziert wird, wird diese wahre Aussage zu einer Lüge. Wenn wir über die Frage, die wir heute Abend stellen wollen, also wir kommen längst nicht durch, aber ich höre jetzt einfach bald auf, und ich denke, irgendwann ist es jetzt genug, aber es geht ja darum, wenn wir die Frage nach der Wahrheit stellen, ja, dann kann es sein, dass wir ja alle vielleicht irgendwelchen wahre Aussagen kennen, in Anspruch nehmen, glauben. Wenn ihr zum Beispiel für euch, Frage wiederum, wenn ihr für euch die Frage beantworten müsst, kommt ihr jetzt vor Gottes Angesicht? Wie kommt ihr zu Gottes Angesicht? Wie steht ihr vor Gott? Wie kommt ihr dahin? Was ist der Weg dahin? Was? Gebet. Buße. Demut. Über Jesus. Über Jesus, ja? Ja?
Durch seine Gnade, die Gott eben Jesus offenbart hat, kann der Weg zu Gott nur über Jesus sein.
Ja? Ja? Noch mehr? Was? Aufrichtigkeit? Also, wir merken, also alle diese Aussagen sind wahr, ja? Alle diese Aussagen sind wahr. Aber vielleicht müssen wir von diesen wahren Aussagen, und ich meine, es ist ja abhängig, wie krass wir an diese wahren Aussagen festhalten und meinen, diese wahre Aussage von mir ist die Wahrheit, da müssen wir das auch ganz sicher wissen. Und wie können wir es wissen, ob diese wahre Aussage von mir die Wahrheit ist? Wie kommen wir da drauf?
In Jeremia sagt Gott in Vers 9, Vers 23, Grund zum Stolz sein hat derjenige, der mich erkannt hat, der mich begreift, dass ich der Herr bin. Weißt du das?
Ja, das ist auch eine wahre Aussage. Die Bibel ist voll wahre Aussagen. Und deswegen, das ist das Problem, sogar der Teufel zitierte das Wort Gottes, um Jesus zu versuchen. Er gebrauchte wahre Aussagen. Ja? Also, nun ist natürlich die Frage, was ist die Wahrheit? Jesus antwortete mit einem anderen Bibelvers, den Teufel, um ihn zu lügen strafen. Aber der Teufel hat voll das Wort Gottes zitiert. Das heißt, er hat die Wahrheit genommen, aber offensichtlich die falsche Wahrheit an der falschen Stelle. Oder zum falschen Zeitpunkt. Das heißt, das ganze Problem ist, dass wir daneben hauen können, wenn wir etwas für wahr halten oder eine wahre Aussage machen, gewiss auch wahr, aber wenn wir diese wahre Aussage für die Wahrheit halten, kann es sein, dass wir daneben hauen. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir hingehen und prüfen, wie kommen wir auf diesen Punkt der Wahrheit schlechthin. Lass uns mal noch eben kurz dann den vierten Punkt. Die Schlange sagt, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Das ist, was die Schlange Eva sagte. Damit versuchte die Schlange Eva. War diese Aussage wahr? Ja. Sie war wahr. Weil es ging um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und sogar danach sagt ja Gott, damit nicht der Mensch so sein wird wie uns, erkennen Gutes und Böse, hat er sie aus dem Paradies rausgeschmissen. Das heißt, hier sagt sogar die Schlange auch eine wahre Aussage. Aber warum ist es dennoch eine Versuchung? Ja, gut, das ist natürlich insgesamt, die gesamte Aussage ist eine Auflehnung gegen Gottes Gebot. Das ist klar. Aber diese spezifische Aussage.
Sie lebten doch im Paradies, sie hatten das Gute doch erkannt.
Ja.
Sie lebten doch im Guten. Wofür brauchten sie eigentlich das Böse noch zu erkennen?
Genau. Eigentlich war alles gut. Genau. Also warum das Böse noch erkennen? Was war dann der Anreiz? Warum hätte sich Eva dann darauf eingelassen? Welche Einstellung kam in ihr auf? Das war das Ergebnis von, ich werde sein wie Gott. Ich werde es von oben beurteilen. Ich kann es sehen. Aber was sagst du? Ja, das ist wiederum diese Erkenntnisebene. Ne? Ich weiß alles, ich habe es erkannt, was gut und böse ist. Aber warum würde Eva dann erkennen, was gut und böse ist, zu erkennen, was gut ist, gut, zu erkennen, was böse ist, warum? Warum würde sie das? Ja, das ist auch eine.
Ist ja, weil Gott behält sich ja vor, ich werde richten. Der Mensch soll ja nicht richten,
ja,
über andere.
Mhm.
Vielleicht wollte Eva sich einfach gut fühlen, sich einfach größer zu fühlen und anderes Böse vielleicht abzuurteilen.
Ja, das, da kann auch ein richten. Es ist häufig so, dass ich mich selbst im Vergleich zu anderen, die schlechter sind als ich, mich dann besser fühle. Ja? Das ist eine ganz heikle Sache, ja? Dass ich mich mit Menschen vergleiche, die nicht so gut sind wie ich. Und ich mich dann selbst dadurch oder damit vergleichen besser fühle. Das ist auch eine gute Gedanke, genau. Ja, aber das Böse, sich auf das Böse einzulassen, ist ja auch wieder, um vielleicht erst dann verständlich, wenn das Böse vielleicht nicht mehr ganz so böse ist, wenn der Teufel niedlich ist, wenn alles relativiert wird, wenn alles auf den Kopf gestellt wird. Also dieses Relativieren ist eine große Gefahr. Also wie häufig kommt einfach in uns auf, wenn wir vielleicht was Böses getan haben und wir spüren es, dass wir anfangen zu relativieren und Umstände zu nennen, die einfach dazu beigetragen haben, dass ich das gemacht habe. Und so wie wenn die Umstände fast mehr schuld wären wie ich. Also wir versuchen doch so leicht, also so schnell, wenn wir angegriffen werden oder wenn uns jemand die Wahrheit sagt über unser Verhalten, versuchen wir es auszuweichen. Wir versuchen das Böse ein anderer die Schuld zu geben. Machte das nicht Eva und Adam auch? Adam fing ja an, die Frau, die du mir gegeben hast. An Eva, ja, die Schlange. Und es war alles recht, ja? Diesen Einflüssen waren auch da. Aber Gott hat dennoch jeden Einzelnen konkret auch da gestraft, Lügen straft. Nun, nochmals diese Frage, also wenn wir Wahrheit aus dem Relativismus herausholen wollen, wenn wir Wahrheit, wir sind nur auf der Ebene Lüge und Wahrheit miteinander zu vergleichen. Und mir ist ein Anliegen, klarzumachen, dass Lüge auch aus einer ganzen Reihe von wahren Aussagen bestehen kann. Und dass wir wirklich uns prüfen sollen, wenn wir auch eine wahre Aussage haben, die auch mit dem Wort Gottes abgedeckt ist. Das Wort Gottes ist wahr. Aber wie gesagt, der Satan hat ja das Wort Gottes genommen und damit Jesus versucht. Das heißt, er hat ja auch Zugang zum Wort Gottes. Das heißt, wir können auch eine wahre Aussage haben, uns darauf stellen und dennoch an der Wahrheit schlechthin vorbeigehen. Und deswegen nochmal, es ist eine ganz wichtige Sache, wie oder auf welche Grundlage wir zu Gott kommen, vor seinen Thron. Da kann es nur eine Wahrheit geben oder ein Weg. Jesus. Wie kommen wir nun vor Gottes Angesicht, wenn alle diese Aussagen, die wir gemacht haben, auch wahr sind, gibt es nur eine Grundlage, worauf wir vor Gottes Thron erscheinen können. Und die Grundlage ist mittels Jesu Sterben am Kreuz. Das heißt, keine Tat unsererseits. Auch wiederum, und das ist ja, wenn wir sagen, Jesus ist durch ihn, ja, ist richtig, aber nicht wir durch ihn, sondern nur auf die Grundlage eines Tates von ihm. Das heißt, es ist nichts an unserer Seite, was uns dazu bringen kann, vor Gottes Thron zu kommen. Dennoch ist es natürlich so, wenn wir hochmütig sind, schon gar nicht. Wenn wir nicht beten, da machen wir gar keinen Kontakt mit Gott. Also all diese Faktoren sind eben wichtig. Aber wir müssen wissen, dass die einzige Grundlage ist die Kreuzigungstod Jesu. Die Wahrheit ist, in uns gibt es überhaupt keine Tat, die uns rechtfertigt, zu Gott und vor seinen Thron zu kommen. Überhaupt keins. Und sich daran zu erinnern, und man könnte sagen, das ist ja die Wahrheit, aber wir müssen dann darum ringen, die Wahrheit Realität werden zu machen. Wenn das so ist, dann müssen wir alle unsere Taten, gut gemeint, auch abgedeckt mit dem Wort Gottes, doch etwas in Frage stellen. Oder vielleicht sogar ganz. Das heißt nochmals, es ist nicht gesagt, aufzuhören zu beten, nicht aufzuhören, demütig zu sein. Das ist alles wichtig. Aber es kann sein, dass wir all diese Taten auf Grundlage ich machen. Ich bete. Ich komme heute Abend in die Bibelstunde. Ich habe hier gesessen, ich habe eine Stunde ausgeharrt und ich bin gerade noch sehr ewig wach geblieben, habe auch noch ein Wort mitbekommen. Das sind alles Dinge unsererseits, die nichts nützen, wenn nicht die Grundlage anders ist. Wenn nicht Gott, wenn nicht er und sein Tat für uns die Grundlage ist, von unserem Schritt zu ihm, nutzt es alles nichts und würde es für die Katze sein. Okay, Ich bin jetzt nur ein Punkt weitergekommen. Ich will jetzt nicht weitergehen, weil das andere abzuraffen macht keinen Sinn. Es ist jetzt recht, also Zeit. Also, ich denke, wir haben genug miteinander gearbeitet. Aber ich meine, ich hoffe, ihr kommt zu dem Thema ein bisschen, ein Schrittchen weiter. Also es ist viel wichtiger, auch wenn es hier stücklich ist, was ich hier sage, oder es stücklich ist, dass wir miteinander weiterkommen, dass wir wirklich die Wahrheit selbst auf den Grund gehen und fragen, was ist es? Herr, bitte zeige es uns. Wir können uns füllen mit alles wahren Aussagen. Wir können die ganze Bibel auswendig kennen. Wir können alles folgen und sagen, oh, das ist wieder neue Wahrheit und wieder neue Wahrheit. Wir können es aneinander. Aber wenn die Wahrheit sich nicht bewahrheitet, dann müssen wir zum Zentrum zurückkommen. Sodass die Wahrheiten, die alle wahr sind, auch Wirklichkeit werden in unser Leben. Stehen wir doch auf und beten wir und dann singen wir noch ein Lied, ja? Habt ihr was? Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du selber die Wahrheit bist, aber an dieser Stelle auch dem Pilatus klar machtest, dass du gekommen bist, die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Herr, du warst die Wahrheit in Person, aber bezeugtest auch die Wahrheit. Du machtest auch klar, dass nur Menschen, die aus der Wahrheit sind, deine Stimme hören können. Pilatus hört es nicht. O Herr, gib doch, dass wir es hören. Ich bitte dich auch darum, Herr Jesus, dass wir wirklich diese Grundlage, diese Tat, dass du am Kreuz für unsere Schuld, für alle Trennung zwischen uns und Gott gestorben bist und du gesagt hast, es ist vollbracht, dass das uns reingeht, dass kein Tat unsererseits uns näher zu Gott bringen kann, wenn wir nicht vorher durch dich, durch diesen Tat vor deinen Thron treten. Bitte nicht darum, dass wir das verstehen und dass so Wahrheiten in unserem Leben sich bewahrheiten und dass es Realität wird, dass es erkennbar wird, dass es sichtbar wird, dass anderen dadurch angesteckt werden. Herr, lass das geschehen. In deinem Namen bete ich darum. Amen.